Ja, ich möchte dem Musikteam danken, dass sie das Lied rausgesucht haben. Lass mich's erzählen, Jesus zur Ehr. Wo ist dein Heiland größer wie er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Niemand als Jesus. Ist das nicht schön? Hast du das erlebt in der vergangenen Woche, dass der Herr Jesus dich gesegnet hat? Ich wünsche uns das, dass wir es täglich erleben. Und vielleicht kann der heutige Tag auch die Predigt dazu dienen, dass sein Segen in unser Leben fließt, dass er uns beschenkt. Segen ist etwas Großartiges. Jemand hat gesagt, Segen ist wie so ein Multiplikator. Wir geben etwas Kleines unserem Herrn Jesus in unserem Leben und er macht etwas Großes daraus. Er schreibt einfach dahinter mal 100 Millionen und das ist Segen. Er vergrößert einfach das Wenige, was wir ihm schenken und gibt es uns zurück als Geschenk. Unser Text heute Morgen für die Predigt steht in Markus 10, die Verse 1 bis 12. Bevor ich sie lese, möchte ich, dass wir nochmal kurz aufstehen und zusammen beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir uns jetzt versammeln dürfen zu deinen Füßen und einfach hinhören dürfen auf das, was du uns zu sagen hast. Schenke doch, dass ich in rechter Weise dir zur Verfügung stehe, um dein Wort auszuteilen und mach die Herzen bereit, dein Wort aufzunehmen und das Segen von dir zu uns in unser Leben hineinfließt. Möchte ich bitten, auch für unsere Geschwister in Tittmoning, die sich genau mit diesem Text beschäftigen, auch und dass du auch zu ihnen redest. Möchte ich auch bitten für die Larissa bei der Übersetzung, dass du sie segnest und ihr Kraft gibst und die rechten Worte. Herr Jesus, rede du. Amen. Unser Text ist überschrieben über die Ehescheidung. Und er, das ist der Herr Jesus, brach auf von dort, das ist wohl Kapernaum, und kam durch das Land jenseits des Jordans in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu, fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmal darüber. Und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn ein Mann eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Soweit Gottes Wort. Auch wenn unser Text überschrieben ist, die Frage der Ehescheidung, so hat er doch viel mehr als nur eine theologische Abhandlung über dieses Thema zu bieten. Es werden in diesem Text Menschen beschrieben, die unserem Herrn Jesus begegnen und mit ihm reden. Immer wenn wir solche Begebenheiten oder Beschreibungen in Gottes Wort finden, wird es spannend und wir sollten genau hinsehen. Denn dann kommt der Sohn Gottes in besonderer Art seiner Bestimmung nach, den Vater auf dieser Erde zu offenbaren. Er offenbart die Absichten Gottes, die Gedanken, die Gott mit dem Menschen hat, die Gedanken, die weit höher sind als menschliche Gedanken. Wir wollen heute drei Dinge aus diesem Text betrachten und vor unsere Herzen stellen. Erstens, die Volksmenge und unseren Herrn Jesus, wie er ihnen predigt. Zweitens, die Pharisäer, die kommen, um unseren Herrn Jesus zu versuchen. Und als drittes zum Schluss möchte ich noch ein wenig auf die Antwort des Herrn Jesus auf ihre Frage eingehen. Zwei Arten von Zuhörern begegnen dem Herrn Jesus in unserem Text, als er sich in den Süden des Landes Israels aufmacht. Die erste Gruppe sind die großen Volksmengen, da steht sogar Mehrzahl, die sich versammeln, um ihn zu hören. Die zweite Gruppe sind die Pharisäer. Auch sie wollen ihn reden hören. Worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Zuhörergruppen? Das Herz der beiden Zuhörergruppen macht den Unterschied. In Vers 1 heißt es, die Volksmengen kommen zu ihm und er lehrt sie wieder, wie er gewohnt war. Dieser Satz hat mich stutzig gemacht und es ist gut, wenn wir ein wenig darüber nachdenken. Jesus sah die Menschen, sah den Hunger nach Gottes Wort und seiner Gewohnheit entsprechend, stillt er ihr Verlangen, indem er ihnen predigt. Was hat unser Herr und Meister wohl in der Volksmenge gesehen, habe ich mich gefragt. War sie ihm lästig? Stahl sie ihm nur seine Zeit? Schaute er auf die vielleicht oft sehr geringe Frucht in den Herzen? Oder war sie ihm einfach nur egal, ging er ihnen an ihnen vorbei? Nein, der Herr Jesus sah die Menschen und sah ihren Hunger. Am Samstag, dem 30.01.2010, war in der Traunsteiner Tageblatt folgendes Bild abgebildet. Könnt ihr das mal an die Wand werfen? Ein Rezept, was man in keinem Dr. Oetker Buch findet. Man nehme Salz, Wasser, Fett und Lehm. Darunter steht, mit einem Löffel formt eine Frau in einem Armenviertel in Port-au-Prince Lehmkekse, die sie aus einem Teig aus Erde, Fett, Salz und Wasser hergestellt hat. Die Menschen im bitterarmen Haiti haben schon lange vor dem Erdbeben Gebäck aus Lehm hergestellt. Viele Schwangere essen die Kekse, weil sie als sehr nahrhaft gelten, sagt Michael Kühn, Regionaldirektor der Deutschen Welthungerhilfe. Ein schockierendes Bild. Eine schockierende Unterschrift. Selten hat mir eine Nachricht den Hunger in der Welt so eindrücklich vor Augen gemalt. Menschen müssen den Staub der Erde essen, um sich zu ernähren. Wie groß muss der Hunger sein, wenn man so etwas essen muss? Dankeschön. Aber nicht nur die Bäuche vieler Menschen leiden Hunger. Viel größer ist der Hunger der Seele. Was nimmt der Mensch nicht alles zu sich, um den Hunger im Herzen zu stillen? Wie viel Schmutz nimmt der Mensch zu sich, um sich zu ernähren? Die Menschheit ohne Gott. Gewalt, Unmoral, Esoterik, Zauberei, falsche Religionen. Die Aufzählung ließe sich doch beliebig fortführen, oder? Die Frage ist, berührt uns, berührt mich und dich dieser Hunger, diese Not in dieser Welt? Den Herrn Jesus hat sie berührt. Er unternahm etwas. Er geht nicht einfach vorbei an diesen Volksmengen. Er, das Brot des Lebens, predigte, wie er es gewohnt war. Er sah die Herzen, die wie ein Ackerfeld vor ihm lagen, und er war sich seiner Rolle als Sämann bewusst. Und es verlangte ihn danach, den Samen des Wortes Gottes auszustreuen. Er sagte von sich selbst: Ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und ich bin gekommen, damit Sie, die Menschen, das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Anblick von Menschen muss den Herrn Jesus so bewegt haben, ja vielleicht sogar getrieben haben, zu predigen. Es war bei ihm ein Mechanismus, eine Gewohnheit. Menschen kommen, er predigt. Markus schreibt, wie er es gewohnt war, predigt er wieder, immer wieder, wieder und wieder. Es war einfach sein Wesen. Ich habe mich gefragt, hast du und ich, die Menschen in unserer Umgebung, in Traunreuth, in Traunstein, in Tittmoning, wir in Marquardtstein, die Menschen schon einmal so betrachtet? Was regt sich in meinem und in deinem Herzen, wenn Menschen kommen? Ich muss gestehen, dass mir die meisten Menschen, denen ich so bewusst begegne, nicht die, die ich jetzt so im Edeka beim Einkaufen sehe, sondern ja, die man sieht, die man grüßt, gleichgültig sind. Ich bin darüber erschrocken. Es ist meine Gewohnheit, ihnen freundlich zu begegnen, keinen Streit mit ihnen anzufangen, ihnen kein Ärgernis oder kein Anstoß zu sein und sie ansonsten in Ruhe zu lassen. Und das erwarte ich ja von ihnen auch. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und das Gespräch so gerade auf Glaubensfragen hinausläuft, ja, dann lege ich schon gerne Zeugnis von meinem Herrn ab. Oder ich gebe sein Wort weiter. Dann rege ich auch hin und wieder dazu an, sich doch über Gottes Wort Gedanken zu machen und sich dort zu orientieren. Aber aus Gewohnheit die Initiative zu ergreifen, um zu evangelisieren, davon bin ich weit entfernt. Welch ein gewaltiges Vorbild ist doch der Herr Jesus in diesem einzigen ersten Vers. Wie leuchtet er hervor? Er kann nicht an Menschen teilnahmslos vorbeigehen. Er sieht den Hunger, er sieht, womit sie sich ernähren müssen, nämlich mit dem Schmutz und Dreck dieser Welt, weil sie nichts anderes haben. Und er teilt das gute Wort Gottes gerne aus. Es reichte ihm nicht, nur ein freundliches Wort für die Leute zu haben, nur zu sagen, ach, wie herrlich ist das Wetter und wie schön ist die Natur. Das stimmt alles und wir sollten unserem Schöpfer dafür danken. Er war nicht auf Harmonie aus, sondern er predigte die Wahrheit, auch wenn sie manchmal hart war. Ich möchte von ihm lernen, obwohl in meinem Leben eine ähnliche Gewohnheit entstehen könnte. Mein Gebet soll es sein, in kleinen Schritten von ihm zu lernen, seinem Beispiel zu folgen und meine schlechten Gewohnheiten abzulegen und seine Gewohnheiten anzunehmen, das Wort zu predigen. Mich hat der erste Vers so bewegt, ihr merkt es, ich bleibe lange dabei. Da ist noch etwas, was mir aufgefallen ist. Und zwar, die Volksmengen kommen zum Herrn Jesus. Er musste ihnen gar nicht hinterherlaufen. Was war das Geheimnis seines anziehenden Wesens, dass sie kamen? Wir wissen es nicht genau. Hier an dieser Stelle wird es nicht beschrieben, aber in anderen Stellen finden wir einige Hinweise dazu, wie ihn die Menschen empfunden haben. Wir tun gut daran, uns diese Hinweise einmal vor Augen zu führen, um von ihm zu lernen und in sein Bild verändert zu werden. Nehmt euch einmal Zeit heute Nachmittag vielleicht in einer stillen Stunde und schaut mal, wie der Herr Jesus Menschen begegnet ist und wie beschrieben wird, wie er auf sie wirkt. Denkt da vielleicht mal an die Begegnung, wie er seinen Eltern als 12-Jähriger im Tempel begegnet ist. Oder zum Beispiel weiter bei der Hochzeit zu Kanaan seiner Mutter gegenüber aufgetreten ist. Dann das Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Das sind alles Momente, die den Herrn Jesus in seinem Wesen besonders leuchten lassen. Der Johannes beginnt sein Evangelium unter anderem mit den Worten: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da hat was gestrahlt. Und selbst in seinem Gang ans Kreuz begegnet er Menschen. Menschen, die vom Feld kommen und sein Kreuz tragen sollen. Menschen, die die Nägel in seine Arme treiben. Und diesen Menschen begegnet er und wir finden Reaktionen, wie sie das empfunden haben. Es ist gewaltig. Nehmt euch einmal Zeit dafür, da hineinzuschauen. Es bewegt einen. Ich habe eben gelesen, voller Gnade und Wahrheit war seine Herrlichkeit. Und das wird heute auch hervorleuchten, wenn wir sehen, wie er mit Menschen redet. Ich habe mich wieder gefragt, bin ich schon mal einem Jünger begegnet, einem Jünger des Herrn Jesus, der so ein anziehendes Wesen hatte, der von dem Herrn Jesus gelernt hat und das Wesen des Herrn Jesus widerspiegelte? Ja, ich bin's, auch hier in Traunreuth. Und das tut so wohl. Ich möchte auch so jemand werden. So jemand, der einfach anziehend wirkt, weil er die Menschen lieb hat, so wie unser Herr Jesus. Ja, jetzt kommen wir zu einer unangenehmen Gruppe von Menschen. Im zweiten Vers geht's damit los. Da kommen Pharisäer auf den Herrn Jesus zu und wollen auch etwas von dem Herrn Jesus. Sie möchten etwas von ihm erfahren. Sie haben auch einen Hunger, jedoch keinen Lebenshunger, kein Loch im Herzen, sondern sie kommen und wollen den Fürst des Lebens, ihren Schöpfer, versuchen. Niederträchtig. Ja, ein niederträchtiges Vorhaben. Sie haben über ein Streitthema nachgedacht, ein Streitthema damals in Israel, wahrscheinlich heute noch ein Streitthema, und wenden sich nun mit einer Frage an den Herrn Jesus. Eine ehrliche Antwort wollen sie aber dabei gar nicht haben. Schon gar nicht eine Antwort, die sie korrigiert oder die ihnen unbequem ist. Sie wollen den Herrn Jesus in seinen eigenen Worten fangen und verstricken. Welche Falle haben Sie denn dafür aufgestellt? Nun, Sie kannten die Schriften, also das Alte Testament, nicht ganz so viel wie wir heute haben, in dem Gottes Gebote standen. Und die kannten Sie auch recht gut. Und in den Geboten gab es nun mal kein Gebot, dass Scheidung so uneingeschränkt verboten oder erlaubt hätte. Aber es gab einige Anweisungen, welche von der Entlassung einer Frau aus der Ehe in Ausnahmefällen redete. Allerdings gab es noch etwas neben den Geboten, und zwar waren das die Überlieferungen der Schriftgelehrten. Die waren ihnen auch sehr gut bekannt. Und in diesen Überlieferungen war es möglich, eine Frau ohne größere Hürden zu entlassen aus einer Ehe. Die Rechte der Frauen waren also damals, zur Zeit, in der die Pharisäer zu dem Herrn Jesus kommen, sehr eingeschränkt und waren nicht mehr geschützt. Und die Ehe konnte fast willkürlich von einem Mann gelöst werden. Das war sicher für viele Männer in Israel recht angenehm, aber es deckte sich nicht mit der Ansicht Gottes über Ehe und mit seinen Absichten, wie der Herr Jesus im weiteren Gespräch dann aufzeigt. Die Pharisäer kommen also und fragen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Als Jesus die Pharisäer daraufhin fragt: Was hat euch denn Mose geboten? Sagen sie: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Das war eine Überlieferung, die sich auf einen Textabschnitt in 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4 stützte. War diese Überlieferung wirklich so richtig? Hatten Sie den Text richtig verstanden? In 5. Mose 24, Vers 1 wird die Scheidung nicht erlaubt, sondern als gegeben vorausgesetzt. Es heißt, wenn jemand seine Frau mit einem Scheidebrief entlässt, und dann folgen einige Zwischenverse, dann geht der Satz im 4. Vers weiter: So kann ihr erster Mann sie nicht wieder zur Frau zurücknehmen, denn das ist Gott ein Greuel. Hieraus hatten die Pharisäer gemacht: Du darfst deine Frau entlassen. Sie hatten nicht nur ein Gebot gemacht, sondern eine Genehmigung sogar. Ein Beispiel, was uns das vielleicht erklären kann. In der Betriebsanleitung von meinem Auto steht: Wenn ich vor einen Baum fahre oder einen Auffahrunfall habe, so haben kluge Köpfe vorne in mein Lenkrad ein Airbag eingebaut, um den Schaden gering zu halten. Das ist doch toll, oder? Ich habe einen Airbag. Also darf ich doch ruhig vor Bäume fahren oder auf den auffahren, der so langsam vor mir herfährt. Oder ich kann sogar die Bremsen bei der roten Ampel schonen und fahre einfach auf den anderen auf. Passieren kann mir nichts, ich habe einen Airbag. Eine komische Ansicht. Genauso haben die Pharisäer über die Scheidung gedacht. Sind das Gottes Gedanken zur Scheidung? Seine Gedanken zur Scheidung gehen doch weit darüber hinaus, was wir in 5. Mose 24 finden. Er will nicht nur uns im Schadensfall eines Unfalles in unserer Ehe schützen, sondern er möchte vor dem Schaden uns bewahren. Er möchte segnen. Er möchte Wunden heilen. Wie antwortet nun der Herr Jesus auf die Argumente der Pharisäer? Er schimpft sie nicht. Er sagt nicht einmal, eure Ansicht und eure Antwort sind ja total falsch. Schaut mal richtig in das Wort Gottes hinein. Ihr habt mal wieder nur rausgelesen, was ihr hören wollt. Nein, er lässt ihnen das Geschenk einer Belehrung voller Gnade und Wahrheit zuteil werden. Er erklärt ihnen mit wenigen Worten die Absichten Gottes über die Ehe und hält ihnen einen Spiegel vor die Augen und vors Herz. Dadurch gibt er ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen und Buße zu tun. Das ist Gnade. Die Möglichkeit, Buße zu tun. Er sagt, der Grund für das Gebot Moses war die Herzenshaftigkeit der Menschen. Von Menschen, wie es die Pharisäer waren. Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragten, um ihn zu tun, sondern die in ihrer eigenen Werte und Taten zum Maßstab erhoben hatten und die nun im Wort Gottes suchten nach Rechtfertigung dafür, wie sie lebten. Gott hat Mann und Frau geschaffen und er hat ihnen die Ehe gestiftet als einen Bund fürs Leben, der jedem Beteiligten in dieser Ehe einen Raum bietet, einen Schutz bietet, Möglichkeiten der Entfaltung lässt, Raum für Zuneigung schafft. Die Ehe bietet Raum für Korrektur und sie ist auch der Ort, an dem Kinder, Nachkommen behütet aufwachsen können. Dazu werden Mann und Frau von Gott selbst so innig aneinander gebunden, dass die Bibel diesen Zustand mit ein Fleisch bezeichnet. Ein Teil, eine Sache kann man doch nicht trennen, ohne zu zerstören. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ich denke da an eine Tasse. Woraus besteht eine Tasse? Aus einem Becher und einem Henkel. Der Töpfer hat beide füreinander geschaffen, in genau der richtigen Größe, so wie es zusammenpasst und harmoniert. Es gibt schönere Tassen wie diese, aber hier sieht man, Becher und Henkel sind füreinander geschaffen. Und der Töpfer hat sie geformt und hat sie dann zusammengefügt. Dann hat er es trocknen lassen. Dann hat er die Tasse in den Brennofen gestellt und dort bei hoher Temperatur beide Teile so richtig miteinander verschmolzen. Sie sind eins. Sie sind untrennbar verbunden. Sie sind etwas Neues geworden. Es ist nicht Henkel und Becher, den wir in den Schrank stellen, sondern wir stellen eine Tasse dort hinein. Trennt man nun die beiden, wendet man Gewalt an und sagt, die müssen auseinander. Macht's daheim nicht, ich mach's hier einmal vor. Dann hat man beide zerstört. An beiden sind Verletzungen zu sehen. Bruchstellen. Keine Tasse kann man so zerbrechen wie eine zweite. Immer verläuft der Bruch wellig, rau. Es gibt Wunden. Und es wird auch keine zweite Tasse geben in meinem Schrank, keine zweite kaputte Tasse, wo ich sage, ach, da klebe ich jetzt den Henkel dran. Das passt nicht. Die beiden sind füreinander gemacht und vom Töpfer füreinander bestimmt. Und die beiden haben diese Einheit der Tasse gegeben. Man kann sie flicken, aber fester und haltbarer wie die Tasse, die der Töpfer zusammengefügt hat, wird das niemals, wenn ich das da anklebe. Das war so fest zusammen, dass ich in Wirklichkeit daheim das schon zerbrochen habe, im Schraubstock, weil ich es mit der Hand nicht geschafft habe. Ich habe es dann nur ein bisschen geklebt. Ja, ich habe eine Botschaft für euch. Lasst eure Tassen im Schrank so, wie der Töpfer sie hergestellt hat. So sind sie am besten. So sind sie haltbar. So sehen sie schön aus. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, eine Tasse zu verschönern. Das hat der Töpfer perfekt gemacht. Was haltet ihr von der Frage, wenn euer Sohn, eure kleine Tochter vielleicht heute zu euch kommen und sagen, Papa, darf man eine Tasse zerstören? Darf man den Henkel abbrechen? Was hältst du davon? Hast du schon mal so eine Frage gehört? Sie entbehrt irgendwie einer gewissen Logik. Und schon gar nicht ist so ein Ansinnen im Sinne des Töpfers. Aber warum stellen wir Menschen die Frage nach der Ehescheidung? Merkt ihr, wie der Herr Jesus argumentiert? Der Herr Jesus lenkt die Gedanken der Zuhörer auf die Absichten dessen, der Mann und Frau geschaffen hat und der die Ehe gemacht hat und die Mann und Frau füreinander bestimmt hat und zu etwas Neuem gemacht hat. Und so, wie er, der Schöpfer, es gemacht hat, ist es sehr gut und zu unserem Besten. Das sind die Grundabsichten des Schöpfers. Und diese Gedanken hat er uns mitgeteilt. Werden jetzt Mann und Frau voneinander getrennt, sagt der Herr Jesus, findet doch immer ein Bruch, eine Verletzung statt. Und er fügt das Gebot an, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Immer wenn Mann und Frau getrennt werden, wie auch immer, handelt es sich doch um einen Akt, der gegen die Grundabsichten des Töpfers, des Schöpfers, unseres Heilandes ist. Allein er, der Schöpfer, hat sich das Recht vorbehalten, wenn das Lebensziel einer Ehe erreicht ist, einen Mann oder auch eine Frau aus der Ehe abzuberufen in seine Ewigkeit. So wie die Familie Bottesch das heute oder am Wochenende erleben musste. Er ist der Schöpfer. Er hat uns geschaffen. Und wir gehören ihm, auch unsere Ehen. Und er erlaubt es dem Menschen nicht, war das, was er geschaffen hat, einfach zu zerstören. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Zerstört man Gottes Werk ohne seine Genehmigung, so macht man sich schuldig. Und vor allen Dingen, sagt der Herr Jesus, man schadet sich selbst. Ich möchte hier an dieser Stelle noch einen Einschub machen. Ich möchte anmerken, dass es Verse und Stellen in der Bibel gibt, die unter gewissen Rahmenbedingungen Ausnahme von diesen Grundabsichten Gottes macht. Diese Verse mag jeder Betroffene selbst beachten und er mag sich ihnen stellen. Es gibt Ausnahmen, aber wir sollten uns hüten, Gottes Wort und seine unmissverständlichen Absichten zu beugen und unserem Leben anzupassen. So haben es die Pharisäer gemacht. Wir sind gehalten, unter uns selber, unser Leben, unsere Lebensumstände unter sein Wort zu beugen und ihn als Maßstab zu akzeptieren. Er hat sein Wort uns gegeben, weil er unser Leben segnen will. Ein Gefäß, denken wir an die Tasse, funktioniert doch nur so lange zur Zufriedenheit seiner Benutzer, solange man sie benutzt, wie der Töpfer sie hergestellt hat. und mit dem Zweck und mit der Art und Weise, wie er es sich gedacht hat. Dann wird ein Gefäß zur Freude dessen sein, der es benutzt, in dessen Hand es ist. Und genauso verhält es sich mit der Ehe. Ein Mensch und auch die Ehe funktionieren nur so lange gut und dienen der Freude aller Beteiligten, solange wir uns in den Absichten und Gedanken Gottes bewegen. Eine weitere Hilfe zu diesem Thema, wer noch mehr dazu wissen möchte, kann vielleicht das Heftel sein, unser Glaube. Da ist auch ein Abschnitt drin, der gerade dieses Thema behandelt. Jesus zeigt den Pharisäern also den Zustand ihres Herzens und den Plan Gottes für ihr Leben. Damit gibt er ihnen in seiner Gnade so eine Brücke, über die sie umkehren können. Der, den sie zu Fall bringen wollten, wirft ihnen den Rettungsring zu. Für den, der versagt hat, der Buße tut, steht doch immer bei unserem Herrn Jesus das Angebot der Vergebung bereit. Das galt damals für die Pharisäer, die in so mieser Absicht zu dem Herrn Jesus gekommen sind. Und das gilt auch für uns heute. Wenn wir von Gottes guten Gedanken, die wir in seinem Wort finden, abgewichen sind, gibt es Hoffnung. Wir können uns vor ihm beugen und unser Versagen bekennen. Er hat versprochen, dass er uns hört und unsere Schuld vergibt. Darüber hinaus will er die entstandenen Wunden, die Narben, heilen. Es gibt bei ihm keine hoffnungslosen Fälle, kein jetzt ist es unmöglich, dir zu helfen. Als der Jesus auf dieser Erde gelebt hat und ist durch Israel gezogen, hat er oft Menschen geheilt. Und mir ist kein Fall bekannt, wo er bei einem Blinden nur ein Auge geheilt hat, wo er einem Lahmen die Beine nur eins wiedergegeben hat, wo einer, den ich hören konnte, anschließend nur ein wenig hören konnte. Er hat immer vollkommen geheilt. Er hat immer vollkommen wiederhergestellt. Es gibt bei ihm keine halben Sachen. Und so ist es auch heute noch. Er kann und will Menschen, die gefallen sind, aufheben. Er will sie wiederherstellen, wenn sie sich an ihn wenden. Das verherrlicht doch gerade unseren Herrn Jesus, dass er sich in dem Leben von Menschen, die in Not sind, als der Retter erweist. Da wird doch gerade seine Kraft und seine Macht deutlich. Ja, und so steht er vor uns und sagt, ich möchte heilen, ich möchte wieder gesund machen, was kaputt gegangen ist. Hierin sehen wir seine Hilfe in der Not. Aber ich habe eben gesagt, er will uns auch vor der Not bewahren. Er möchte uns Hilfe geben, dass es gar nicht erst zum Zerbruch kommt. Er möchte vor der Not helfen. Darum hat er sich gerade Zeit genommen, Zeit, um zu belehren, die Volksmenge, aber auch die Pharisäer und, wie wir hinterher gelesen haben, auch die Jünger, die ihn zu Hause noch einmal gefragt haben. Er warnt eindringlich und gibt Argumente, wie Gott sich die Ehe vorgestellt hat. Er warnt sie sogar vor Ehebruch. Lassen wir uns auch warnen? Hören wir ihm zu? Als ich über meine Ehe nachgedacht habe und mir überlegt habe, was gefährdet sie und wie kann ich sie schützen, da habe ich gedacht, oder ist mir aufgefallen, dass die größte Gefahr für meine Ehe und ich glaube für jede Ehe in uns selbst steckt. Sie kommt gar nicht von außen. Sie kommt aus unserem Herzen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das sagt der Herr Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 21 und 22. Hast du solche Dinge schon mal bei dir entdeckt? Ich kenne sie sehr gut. Wie können wir unsere Ehe dann schützen? Wie können wir sie bewahren? Wie können wir Präventivmaßnahmen ergreifen? Wir können es selbst nicht tun. Der Herr Jesus selber will es tun. Er hat gesagt, dass er unser Herz haben möchte, dass er es reinigen möchte, dass er es säubern möchte und dass er es mit Dingen füllen möchte, die unsere Ehen stärken und sie aufblühen lassen. Wir müssen nur die Tür ein klein wenig aufmachen, ihm Raum schenken, seinem Wirken Raum schenken. Und wenn sein Geist in unserem Leben Raum gegeben wird und er sich entfalten kann, dann sagt die Bibel, dann trägt das Früchte. Ihr alle wisst, was jetzt kommt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wünschst du dir Liebe in deiner Ehe? Freude, Frieden, Langmut. Gibt es was, was unsere Ehe besser tun könnte? Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich glaube, als der Galaterbrief geschrieben worden ist von dem Paulus, der ja zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet war, aber er hat eine Abhandlung auch über Ehe geschrieben. Ich wüsste nichts, was ich mir mehr in meiner Ehe wünschen würde, als diese Früchte. Wie gesegnet wird eine Ehe sein, wenn sie doch von diesen Dingen geprägt ist. Aber nicht nur unsere Ehen werden zu einem Ort des Segens, wenn die Früchte des Geistes in unserem Herzen reifen. Auch wenn du vielleicht das Leid einer Ehescheidung gar nicht erlebt hast oder wenn es gar nicht ansteht, wenn deine Ehe gar nicht in Gefahr ist, wenn du vielleicht sogar Single bist und die Ehe noch vor dir liegt. Gott möchte Segen in deinem Leben ausbreiten. Er möchte Gaben dir schenken, Veränderungen in deinem Herzen, die dich zu einem anziehenden Menschen machen, so wie er es war, wo gerne Menschen hinkommen. Er ist mächtig, auch wenn es in unseren Ehen gekracht hat, unsere Verletzungen zu heilen, unsere Einsamkeiten, unsere Herzen, die wund sind, die kann er heilen und mit neuer Gnade füllen. Weil das seine höchste Freude ist, Menschen wiederherzustellen, hat er den Himmel verlassen. Ist er auf diese Erde gekommen, hat sich Zeit genommen, Volksmengen, die sich zu ihm versammelten, zu belehren in der Predigt. Er hat Pharisäer, die zu ihm gekommen sind, sogar mit falschen Absichten, nicht weggeschickt, sondern hat ihnen in seiner Gnade den Willen Gottes kundgetan. Und auch Jüngern, die es einfach noch nicht so verstanden hatten und mit ehrlichen Fragen zu ihm kamen, hat er belehrt, hat sie gewarnt und hat ihnen die Gedanken Gottes mitgeteilt. Und weil es seine höchste Freude ist, Menschen wiederherzustellen, ist er letztendlich auch ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben. Amen.